herzlich willkommen zur Osterurlaubsfolge im Fahrtensprecher. Irgendwie ist schon die Hälfte der Urlaubszeit vergangen und das erstaunlich schnell gefühlt. Aufnahmezeitpunkt ist Mittwoch, der 27. März und ich bin gerade auf dem Weg vom ersten zum zweiten Campingplatz in den Niederlanden, wo ich jeweils 3 Nächte verbrachte bzw. verbringen werde. Los ging es am Samstag für die erste Etappe Richtung Luxemburg. Also morgens ging es natürlich erstmal los noch mit Packen und dreimal die Packliste durchgehen, dass man auch ja nichts vergessen hat. Dann das ganze Zeug ins Auto rein. Die Dinge, die man daheim noch vor einer Urlaubsreise tut, so hier Müll wegbringen und so. Ne? Man möchte ja nicht nach dem Urlaub von einem vielstimmigen Chor aus der Küche begrüßt werden. Das Fahrrad aufs Dach prökeln. Das hat ganz gut geklappt, wobei ich beim ersten Mal auch gemerkt habe, dass ich das noch nie vorher gemacht habe. Also das geht bestimmt auch eleganter oder ging es heute Morgen auch. Dann natürlich ganz wichtig am Wohnwagenstellplatz vorbeifahren, den Wohnwagen noch mitnehmen. Und da ja meine Stellplatzvermieterin immer so ein Auge drauf hat, weil dort schon mal ein Luxuswohnwagen gestohlen wurde vom Platz, der noch eine SMS geschrieben, von wegen nicht erschrecken, wenn der Platz nächste Woche leer ist, war ich selber. Und so ging es dann erstmal los Richtung Frankreich. Ich habe mich für die fast mautfreie Strecke entschieden, also lediglich das kleine Stückchen, wo man ansonsten über den Col de Saverne fahren müsste, habe ich so von einer Ausfahrt zur nächsten mir für 1,40 Euro die französische Autobahn gegönnt. Habe dabei dann auch noch irgendwo bei Vasselon noch schnell einen Supermarkt aufgesucht, ein bisschen Grillgut und Frühstückszubehör jagen und bin dann in aller Gemütlichkeit erst Richtung Metz und dann Richtung Luxemburg. Hab zwischendurch in Frankreich auf der Landstraße nochmal 10 Liter nachgetankt. Meine Strategie war ja, so leer wie möglich in Luxemburg anzukommen. Deswegen habe ich vor der Reise auch nicht vollgetankt. Einfach weil in Luxemburg der Sprit deutlich preiswerter ist als überall sonst in Westeuropa. Und wenn man dann sowieso auf der Reise durchkommt, dann wäre es ja doof, an teureren Orten zu tanken. Und habe dabei aber falsch eingeschätzt, wie stark der Verbrauch meines Autos ansteigt, wenn man irgendwie einen knapp 900 Kilo schweren Anhänger durch Hügelland zieht. Das merkt man dann schon. Und so dachte ich mir dann, bevor ich da noch irgendwo einen französischen oder luxemburgischen Automobilclub zur Hilfe rufen muss, kippen wir lieber nochmal 10, 11 Liter rein, dass wir die Grenze auf jeden Fall erreichen. Hoppala. Ja, man merkt, dass ich gerade noch in Belgien bin. Die Straßen sind wieder im beschissensten Zustand. Zum Glück habe ich keine Milch im Kühlschrank stehen, sonst hätte ich heute Abend einen Block Butter. Ja, so erreichte ich dann die Grenze zu Luxemburg und habe dann gleich mal die erste Autobahntankstelle angesteuert. Denn in Luxemburg haben die Tankstellen alle den gleichen Preis, egal ob Autobahn oder Dorf. Was durchaus sinnvoll ist, als Land mit sehr viel internationalem Transitverkehr und billigem Sprit, wo auch die ganzen Lkw und so voll machen, kann man sich ungefähr vorstellen, was in diesen kleinen malerischen Dörfchen los wäre, wenn die Lkw in Luxemburg alle noch von der Autobahn runterfahren würden, um den Preisvorteil zu nutzen. Deswegen direkt an der Autobahn getankt. Diesel lag bei 1,574. Also zu Deutschland kein dramatisch riesiger Unterschied, 10 Cent vielleicht. Aber zu Frankreich dann schon, da lag es irgendwie bei um die 1,80. Das Diesel. Ich fuhr dann in aller Gemütlichkeit in den Norden des kleinen Landes Luxemburg, in ein Naturschutzgebiet entlang des Flüsschens Sûre, sauer zu Deutsch, und dort in der Nähe von Esch-sur-Sûre dann zum Campingplatz im Aal, auf dem ich vorher für die Nacht reserviert hatte, weil ich nicht wusste, wie viel Reiseverkehr da schon sein wird. Wäre nicht nötig gewesen. Als ich ankam, war dann die Rezeption geschlossen, aber es gab eine Telefonnummer, die man anrufen sollte. Das habe ich getan. Dann hat sie gemeint, ja, es hat viel geregnet. Teile des Platzes sind ein bisschen abgematscht und abgesoffen. Stell dich mal bitte auf den Stellplatz Nummer 9. Der müsste halbwegs trocken sein. Ich also dann zum Stellplatz Nummer 9. Da stand aber schon jemand, dem das auch von der Rezeption gesagt wurde. Habe ich also die Rezeption wieder angerufen und gemeint, da wohnt schon wer. Hat sie gemeint, ja, dann stell dich auf 3 oder 4, die müssten frei sein und auch halbwegs trocken. Ja, bis auf so eine kleine Matschstelle bei der Einfahrt war dem auch so. Also die Platznachbarn, die haben mir dann freundlich geholfen, meinen Wohnanhänger in Position zu schieben. Also auf dieser kleinen Matschstelle bin ich da alleine nicht weitergekommen. Hab dann aufgebaut. Das ging schon bedeutend flotter und koordinierter als bei meinem ersten Urlaub im Hunsrück. Also hier Stützen raus, Strom anschließen, bisschen Wasser in den Spülwassertank. Ach, hier kostet es eine Maut? Für den Straßenzustand wollt ihr Geld? Seid ihr wahnsinnig geblieben? Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Geld. Ich habe nur gerade aus dem Augenwinkel gesehen, wer mit Karte zahlt, fährt billiger, als wer am Schalter bezahlt. Ah, okay, trotz Wohnwagen, kleinster Tarif 5,60 Euro. Akzeptiert. Sehr schön. Ja, wo war ich? Ach, bei der Einrichtung hier. Ja, wie gesagt, Stützen raus, Strom dran, bisschen Wasser in den Spülwassertank, Abwassertank unter den Ablaufstellen. Ach, das ist hier einer dieser Tunneln unter der Schelde durch. Ja, die kosten, glaube ich, alle Maut. Ja, da gibt es so in Antwerpen und so auch wunderschöne Fahrrad- und Fußgängertunnel. Die habe ich vor 2 Jahren auf meiner Radtour hier kennengelernt. Die sind gratis und richtig schön, teilweise uralt. Und so mit gefliesten Wänden und teilweise Rolltreppen mit hölzernen Stufen. Toll, wirklich toll. Ja, nachdem ich mich da eingerichtet habe, dachte ich mir, wenn ich schon mal in so einem schönen Naturschutzgebiet bin, der Platz selber auch recht nett, muss ich sagen. Also auch direkt am Fluss gelegen, sehr ruhig von der Straße, hat man nicht viel gehört und da fuhr auch nicht viel. Dachte ich mir, ich gucke mir mal so ein bisschen die Gegend an. Und bin dann ein wenig der Sauer entlang gefahren bis zu einer Talsperre, die talsperrentypisch beeindruckend war, kurz vor der Talsperre.
Nach 2 Kilometern am Autobahnkreuz Antwerpen-Helden einen der 2 rechten Fahrstreifen benutzen, um den Schildern Richtung Brüssel-Loeg zu folgen.
Ich bin mir sicher, dass es Hafen heißen soll und nicht Haven, aber wer bin ich darüber zu urteilen? Ja, in der Nähe der Talsperre auch irgendwie noch ein malerisches Dörfchen mit irgendeiner Burg, sehr malerisch in den Berg gekloppt. Danach bin ich dann noch weiter nach Wilz gefahren, wie ich aus einer in Luxemburg spielenden Regionalkrimireihe weiß, findet da irgendwie einmal im Jahr eine Madonnenverehrung statt, aber das Dörfchen an sich war auch sehr nett, da bin ich so ein bisschen durchgespaziert. Und bin dann zum Wohnwagen zurückgefahren und habe dann zwecks Abendessens meinen neu erworbenen Luxusgrill ausprobiert. Ich erzählte in der letzten Folge davon, ich habe mir einen Grill für den Wohnwagen zugelegt. Ich wollte, dass der mit Gas zu betreiben geht, weil Holzkohle und offenes Feuer auf vielen Campingplätzen inzwischen wegen Brandgefahr gar nicht mehr erlaubt ist. Ich wollte dabei auch, dass er kompakt ist, trotzdem kein Scheiß. Ich wollte, dass man ihn an die Gasflasche anschließen kann, weil ich nicht einsehe, teure Kartuschen zu kaufen, wenn ich eine Flasche dabei habe mit großem Gasvolumen.
Am Autobahnkreuz Antwerpen-Haven einen der 2 rechten Fahrstreifen benutzen, um den Schildern Richtung Brüssel zu folgen.
Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, warum ich...
Streckenverlauf 2 Kilometer folgen.
Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, warum ich der Beschilderung Richtung Brüssel folgen soll, weil nach allem, was ich so auf den Landkarten gesehen habe, will ich eigentlich genau in die entgegengesetzte Richtung. Aber vielleicht bin ich noch auf diesem großen Antwerper Ring und der ist in dieser Richtung weniger befahren oder so und ich komme dann noch an meine richtige Abfahrt. Also eigentlich dachte ich mir, dass ich irgendwie nur ein paar Minuten auf der belgischen Seite unterwegs bin, aber das ist jetzt auch schon wieder mindestens eine Viertelstunde. Ja, das war so mein Pflichtenheft für meinen Wunschgrill und ich bin dann relativ schnell bei einem Modell gelandet. Das ist hier keine bezahlte Werbung. Ich habe den also ordnungsgemäß zum vollen Preis selber gekauft und bezahlt. Das ist ein Kardag Safari Chef 30, der also praktisch aus so einem Gasbrennerstandfuß besteht mit sehr stabilen Füßen, die auch sehr definiert ein- und einrasten und zusammenklappen. also konstruktionsbedingt so, dass man sie tatsächlich nur voll ausgefahren benutzen kann und nicht aus Irrtum irgendwie eine wackelige Konstruktion herstellt, weil irgendwie ein Bein noch ein Stückchen zu weit drin ist. Also sehr, sehr gut konstruiert. Und darauf kann man dann entweder einen Topfhalter stellen und mit dem Ding direkt kochen. Oder man kann so eine Fettauffangpfanne, Wanne draufstellen und dann eben einen Grillrost reinlegen. Oder man nimmt die Fettauffangpfanne und legt eine geschlossene Grillplatte drauf, wo man dann irgendwie so Spiegeleier und so Zeugs drauf bereiten kann. Es gibt dann auch noch einen Deckel, wenn man die Wärme einfangen will, den man auch noch als Bratpfanne und Wok verwenden kann. Also man hat da diverse Möglichkeiten. Ich habe dann, nachdem beim Einkauf ein paar Grillwürstchen den Weg in meine Kühlbox gefunden haben, die Variante mit Grillrost gewählt und war also schon mal ganz angetan. Also schöne Wärmeverteilung, kann man wirklich ordentlich drauf arbeiten. Das Ganze steht stabil, wirkt wertig, ließ sich danach auch gut spülen. Da war ich so im Ersteindruck schon mal ganz angetan und das hat sich auch bei den folgenden Benutzungen an den Folgetagen bestätigt. Es scheint ein recht gutes Gerät zu sein, so wie sich es für mich darstellt. Ja, am Sonntag habe ich dann morgens nach dem Aufstehen, Duschen, Frühstücken, was man eben da so morgens tut, mein Zeugs wieder zusammengepackt, habe noch den Campingplatz bezahlt. Fand ich dann auch sehr nett von der Platzwirtin. Ach, sie haben ja über SVR reserviert. Das wäre in der Hochsaison für sie preislich vorteilhaft. Jetzt hier in der absoluten Nebensaison ist aber unser Standardtarif günstiger als der SVR-Preis. Also vergessen wir mal, dass sie über SVR reserviert haben und zahlen dann irgendwie nur 20 statt 23 Euro. Das fand ich sehr nett. Da war dann auch alles mit drin, irgendwie Strom, Pauschal und Dusche. Die Sanitäranlagen, die haben mir recht gut gefallen auf dem Platz. Alles sauber, alles in ausreichender Anzahl vorhanden. Und was mir sehr gefallen hat, es gab pro Geschlecht je drei getrennte Räume mit Türen dazwischen für die Waschbecken, die Duschen und die WCs. Also bleibt einem auch vermutlich bei größerer Auslastung des Campingplatzes morgens beim Zähneputzen irgendwie die Live-Verdauung anderer Mitreisender erspart. Das finde ich ganz nett. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht und da ich mich ja schon sehr nahe der belgischen Grenze befunden habe, also auf kleinen Landstraßen, keine Autobahngrenze, hatte ich dann, ohne es geplant zu haben, tatsächlich eine relativ autobahnarme Strecke. Also bis kurz vor Brüssel, eigentlich bis kurz vor dem Brüsseler Ring, war ich fast nur auf kleinen Straßen und ein paar Nationalstraßen unterwegs. Das ist jetzt in Belgien nur bedingt ein Vergnügen, weil also man merkt den belgischen Straßen schon an, dass da ein bisschen...
Nach 600 Metern am Autobahnkreuz Antwerpen Nord einen der zwei linken Fahrstreifen benutzen, um den Schildern auf E19 Richtung Breda zu folgen.
Ah, jetzt verlasse ich die Richtung Brüssel-Antwerpen. Jetzt bin ich wieder beruhigt. Breda liegt in der richtigen Richtung. Ja, man merkt den belgischen Straßen einfach an, dass da sehr lange zu wenig Geld für den Unterhalt da war. Ob das Geld nicht da war oder ob einfach andere Sachen Priorität hatten, das weiß ich nicht. Aber der allgemeine Zustand belgischer Straßen, der ist bestenfalls, naja. Landschaftlich indessen war es sehr schön, da so ein bisschen durch die Botanik zu fahren. Irgendwann stand dann ein Schild zu einem Städtchen namens Huy oder Huy, also H-U-Y, was laut dem Piktogramm wohl über eine schöne Altstadt verfügen sollte, dachte ich mir, naja, mich hetzt eigentlich keiner. Und so ein richtiger Umweg ist es nicht. Ich muss nur eine andere Strecke wählen. Fahr mal in die Richtung. Bin dann auch durch Huy durchgefahren. Da war aber am Rande des Zentrums auch noch irgendeine Form von Antik-Floh-Kunst-Handwerks-Markt in einem Park gewesen. Sodass also auch am Rande der Altstadt es mir nicht gelang, eine Parklücke zu finden, die lang genug für einen Wohnwagen gespannt war. Sodass es dann leider auf eine Durchfahrtsbesichtigung hinausgelaufen ist. War aber trotzdem ganz nett. Fuhr dann weiter Richtung Antwerpen, was ich ja auch schon ein, zwei Mal besucht habe. Also ich sag's mal so, hätte ich in der Fahrtrichtung, in der ich unterwegs gewesen wäre, irgendeine Beschilderung zu einem Park- und Reitplatz gesehen, dann hätte ich vielleicht sogar noch in Antwerpen Mittag gemacht, weil dass ich in Antwerpen keinen Parkplatz im Zentrum für einen Wohnwagen gespannt finden werde, Das war mir dann im Gegensatz zu Hui fast schon klar, ohne es ausprobiert zu haben. Aber auf der Straße, auf der ich unterwegs war, war dem leider nicht so. Da war also jetzt nicht irgendwie ein Park-and-Ride-Angebot ausgeschildert, sodass ich dann eben weitergefahren bin. Antwerpen liegt ja schon fast an der niederländischen Grenze. Und mein erster Campingplatz, der lag auf der niederländischen Seite dieser Grenze, auch wiederum ganz nah. Also das, lass das mal ab der Grenze noch 10, 15 Kilometer überhaupt gewesen sein. Hab dann direkt nach der Grenze an einer Automatentankstelle gesehen, dass man dort sehr viel preiswerter tanken kann als in Belgien. Und dachte mir, ja, ich fülle das Auto gleich mal wieder, denn ich habe schon wieder irgendwie einen halben Tank verbraucht gehabt. Weil ich ja gemeint habe, mein Gespann auf Landstraßen durch die Ardennen ziehen zu müssen. Das hat dann irgendwie nicht geklappt. Ich habe dann später in meiner Banking-App auch gesehen, warum. Diese Tankautomaten, die funktionieren ja so, weil die ja im Vorfeld nicht wissen, wie viel man tanken wird, blockieren die einfach so einen Betrag, der für die meisten Nutzer reicht. Und wenn der als Guthaben verfügbar ist, dann darfst du tanken und abgezogen wird aber dann tatsächlich nur das, was du wirklich dann am Ende verbraucht hast. Und bei uns zu Hause zeigen mir die Tankautomaten auch immer an, was der Maximalbetrag ist. Also das ist mal 60, mal 80 oder mal 100 oder 120 Euro. Das sind so die Beträge, die ich da kennengelernt habe. Und das wäre auf der Karte, die ich da benutzt habe, auch drauf gewesen. Also irgendwie hat es nicht geklappt. Ich habe dann aber später gesehen, okay, da kommen vielleicht auch häufiger mal Großfahrzeuge an zum Tanken. Also der hat für so eine einfache PKW-Tankung direkt mal versucht, 350 Euro zu blockieren. Und so viel war tatsächlich zu dem Zeitpunkt da gerade nicht drauf. Aber die nächsten zwei Tage sollte ich mein Auto ja eh nicht gebrauchen. Ich bin also dann zu meinem ersten Campingplatz, der also zur Gemeinde Axel gehört, die wiederum ein Teil der Gemeinde Ternösen ist. Und der Bauernhof liegt quasi zwischen Axel und Hulst, ein bisschen näher an Axel als an Hulst. Bin ich eigentlich noch? Ja, das ist die belgische Schriftart auf den Richtungswegweiser, nicht die niederländische. Ja, der Platz sehr ruhig und sehr nett. Eine große, sehr gepflegte, nicht vermatschte Wiese mit ein paar Bäumchen zwischendrin, wo man sich also frei aufstellen konnte. Sie geben den Platz an mit 25 Stellplätzen. So wie ich das einschätze, also wir waren jetzt deutlich weniger. Ich habe irgendwie 6 oder 7 Wohnwagen gezählt und von denen schienen aber auch 2 oder 3 dauerhaft dazustehen und deren BewohnerInnen waren also nicht da. Also ich würde mal sagen, selbst mit 25 steht man immer noch sehr, sehr locker und mit großem Abstand zueinander. Also das, ich könnte mir vorstellen, wenn da irgendwo viel in der Gegend los ist, da würden auch 30 bis 40 drauf passen. Wobei es dann vermutlich mit den Sanitäranlagen ein bisschen knapp wird. Also es gab einen Container, der hatte im Prinzip eine Herrenhälfte und eine Damenhälfte mit jeweils 2 Waschbecken, 2 Duschen und einem Klo. Und weil aber gerade auf dem Platz so wenig los war, hat sie also nur eine Hälfte offen gehabt. Das hat auch vollkommen gereicht, damit sie für 5 Leute, die da über den Platz spazieren, nicht den ganzen Container beheizen muss. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Auf der Terrasse vor dem Container dann auch noch ein Spülbecken. Auch diese Sanitäranlagen durchaus sauber und gepflegt. Trotzdem ein Müh weniger schön als in Luxemburg, weil Duschen mit Festtemperatur. Und die waren schon wirklich, also die sind mir schon meistens immer ein bisschen zu warm, weil ich mutmaßlich ein wenig kühler gerne dusche als der Bevölkerungsdurchschnitt. Aber die waren jetzt also so warm im Wasser, dass das also mir schon wirklich unangenehm war. Also ich hatte noch keine Verbrennungen, aber es war also schon so, dass ich die Dusche noch schneller erledigt habe, als ich das ohnehin schon tue. Und auch relativ wenig Möglichkeiten, Klamotten und so weiter aufzuhängen. Also in Luxemburg, da gab es dann neben Kleiderhaken und Stuhl und allem Möglichen auch noch Ablagebretter für die Klamotten. Also dort gab es halt nur einen Haken ums Eck rum. Da aber mein Geheimtipp für alle, die da ähnliche Probleme auf Campingplätzen haben, das mache ich also auch schon seit meiner Fahrrad-Campingzeit so. Ich habe einfach so eine Baumwoll-Einkaufstasche, wo mein Kulturbeutel und mein Handtuch morgens drin ist und was ich sonst noch so im Bad zu brauchen glaube. Und die ist bewusst ein bisschen größer gehalten als notwendig. Schutz, sodass ich bei so einer Minimaldusche, wo es wirklich nur diesen einen Haken gibt, in der Lage bin, meine ganzen Klamotten noch oben in diese Baumwolltragetasche mit reinzustopfen, dass die nicht irgendwo im Nassen rumliegen. Ja, nachdem ich mich da aufgebaut hatte auf dem Platz und diesmal auch das Fahrrad vom Dach gepflückt habe, das habe ich in Luxemburg für den einen Abend draufgelassen, bin ich dann mit dem Fahrrad ins nahegelegene Kleinstädtchen Axel geradelt. Kleinstadt oder großes Dorf, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Also ich denke mal 3.000, 4.000 Menschen werden dort leben. Hat ein, zwei Supermärkte, hat eine wunderschöne Windmühle in der Stadt, ein paar alte Häuser. An dem Sonntag hatte der Supermarkt tatsächlich offen. Die Gastronomie schien ein wenig im Winterschlaf. Ich bin dann halt so ein bisschen da durch und habe mir das alles ein wenig angeschaut. Durchaus nett, aber man war dann auch schnell durch. Also bin ich dann irgendwann wieder zurück zum Campingplatz, habe noch mein restliches Grillgut, was ich am Vortag nicht aufgegessen hatte, auf den Grill geschmissen und es mir da am Platz gut gehen lassen. In der Nacht war es ein bisschen kalt. Ich habe es an meinem Heizlüfter gemerkt. Also der hat deutlich längere Einschaltzeiten gehabt als die Nacht davor und die Nächte danach. Ich habe da, solange meine Gasheizung nicht geht, so einen kleinen Elektroheizlüfter mit 500 Watt und dazu einen Steckdosenthermostat, dass der nicht die ganze Nacht durchläuft. Weil, also mir reicht es ja, wenn ich im Bett liege, wenn es im Raum um mich rum so 14, 15 Grad hat. Aber weniger wird mir dann doch auch unangenehm. Das kann man dann an diesem Steckdosenthermostat wunderbar einstellen. Und in der Nacht lief der also, würde ich sagen, über 50% der Zeit, um diese 14, 15 Grad zu halten, weil es wirklich kalt und windig draußen war. Ja, für Montag und Dienstag, für meine Aufenthaltstage, da war mir dann klar, ich will mir am einen Tag Hulst angucken und am anderen Tag Terneusen. Hab dann mal zum Glück vorher auf touristinformativen Webseiten geschaut, ob denn in einer der beiden Städte an einem der beiden Tage Markt ist, weil ich die niederländischen Märkte so ganz gerne mag. Und es stellte sich heraus, am Montag war Markt in Hulst, weswegen also das mein erster Ausflug war. Bin also am Montag nach einem gemütlichen, späten Frühstück nach Hulst geradelt. Das werden so 7, 8 Kilometer vielleicht gewesen sein, einfache Strecke, vielleicht auch 9. Hab mich wieder mal an der großartigen niederländischen Fahrradinfrastruktur erfreut, sowohl was sichere Wege, die Qualität eben jener Wege und die Beschilderung derselben angeht. Und bin dann nach Hulst geraten, ein sehr hübsches kleines Städtchen mit ganz viel alten Häusern. Der Markt, der war schön, da habe ich mir gleich noch ein bisschen Käse mitgenommen und ja, eine Dorfkirche, am Stadtrand auch wieder eine Windmühle, ein paar alte Befestigungsanlagen und überall in der Stadt so kleine Figuren, die so ein bisschen an historische spanische Soldaten erinnern sollen. Jede einzelne komplett verschieden gestaltet und dann auch jeweils mit einer kleinen Infotafel, die dann an der Stelle was über die Stadtgeschichte sagen. Das fand ich ganz nett, weil es auch richtig Spaß gemacht hat, dann immer wieder mal neue von diesen Figürchen zu entdecken. Also wie groß werden die gewesen sein? So 30 Zentimeter in der Höhe vielleicht, so aus Bronze. Ich habe einige davon fotografiert. Es hat mich so ein bisschen an Wroclaw, also Breslau auf Deutsch, erinnert. Da stehen ja im ganzen Innenstadtbereich so unterschiedlich gestaltete Zwerge, die man entdecken kann. Und das hat also richtig Spaß gemacht, da immer mal wieder auch so an die Hauswände, auch mal so nach oben zu gucken und so, ob man wieder so ein Kerlchen da entdeckt. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich habe mich dann irgendwann in die Sonne gesetzt auf eine Bank nahe der Befestigungsanlagen, habe einfach den Frühling genossen, ein bisschen gelesen, später noch einen kleinen Snack in Marktplatznähe zu mir genommen. Und als ich dann am Nachmittag wieder Richtung Campingplatz fahren wollte, noch an einem großen Albert-Heijn-Supermarkt gehalten, um noch ein paar Lebensmittel nachzubesorgen. Das war ein sehr, sehr schöner Tag. Gestern am Dienstag, da stand dann Terneusen auf dem Programm. Das ist ein bisschen weiter weg. Man fährt also dann durch Axel durch und noch ein Stückchen weiter. Das sind, glaube ich, so 15 Kilometer einfacher Weg auf ebenso perfekten Fahrradwegen. Und ja, was soll ich sagen? Also Terneusen hat mich weniger begeistert als Hulst, obwohl es viel größer ist. Aber also was mir sehr gefallen hat, das war der Hafen. Was ich nicht wusste, ist, dass Terneusen den drittgrößten niederländischen Seehafen nach Amsterdam und Rotterdam hat. Also der ist schon groß. Und es gibt an einer Stelle sogar eine extra eingerichtete Schiffsaussichtsplattform, also einen Shipspotting Place, wo man also da gucken kann, wo Informationstafeln hängen, die da so ein bisschen über die Geschichte und wie das alles funktioniert informieren, sowohl für Erwachsene als auch nochmal kindgerecht. Aha, ich unterfahre jetzt so eine Wildtierbrücke, so eine begrünte. Die heißt aber hier ganz hochtrabend Ekodukt. Wisst ihr Bescheid. Ja, also da habe ich mich gerne aufgehalten, witzigerweise. Ich habe dann auch mal geschaut, ob da zufällig ein Geocache rumliegt. Der Ort bot sich so an und ein Adventure Lab Cache lag dann da. Das habe ich noch nie gemacht. Da muss man eine extra App dazu installieren. Also ich habe es wahrgenommen als einen virtuellen Cache, der sich mit einem Multi gepaart hat. Also man muss da von verschiedenen Tafeln dort ein paar Informationen gewinnen und die dann eingeben. Die wurden dann gleich auf richtig oder falsch überprüft und dann also war ganz nett, aber irgendwie mag ich, glaube ich, richtige Geocaches, wo man ein Döschen finden kann, doch lieber am Ende. Aber ich denke mal, dass das nicht der letzte Adventure Lab Cache gewesen sein wird, den ich gemacht habe. Wenn ich mal über einen drüber stolpere und der mich anspricht, da will ich für die Zukunft nichts ausschließen. Ja, die Stadt selber, die hat mich weniger begeistert als Hülst. Also das war alles ein bisschen düsterer, annähernd menschenleer. Auch sehr viel Leerstand, was die Läden in der Innenstadt, in der Fußgängerzone anging. Ich hatte dann den wahnwitzigen Gedanken, zu Mittag eine Kleinigkeit zu essen. Rund um den Marktplatz ein Haufen Lokalitäten, die auch alle irgendwie mit Lunchroom beschriftet waren und alle waren geschlossen. Aber irgendwie im ganzen Innenstadtbereich ein geöffnetes Lokal gefunden und das hat mich nicht großartig gereizt, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ja, Montag, Dienstag sind traditionell schlechte Tage in der Gastronomie, aber dass eine Stadt so dicht macht, das war irgendwie, also für mich war gefühlt in Terneusen weniger los als in Hulst, obwohl Terneusen grob geschätzt 5-mal so groß sein dürfte. Ich bin dann beim Rausradeln an einem Einkaufszentrum vorbeigekommen und da war dann eine Bäckerei mit Kaffeebereich und da hatte ich dann ein warmes, pikant gefülltes Blätterteig-Dingsi und einen großen Kaffee dazu für kleines Geld. Das war durchaus lecker und als Mittagssnack genau passend. Und weil ich auf dem Hinweg nach Terneusen durch einen kleinen Vorort namens Spaul gekommen bin, wo ich auch wieder so eine schöne Windmühle gesehen habe, bin ich dann einfach dorthin geradelt, habe mich ein bisschen in die Sonne gesetzt und mit Blick auf die Windmühle noch ein wenig gelesen. Bin dann, als ich weiter wieder Richtung Campingplatz gefahren bin, nochmal im Zickzack durch Axel durch, ob ich dort noch was Wichtiges übersehen hatte. Hatte jetzt auf mich nicht so den Eindruck, aber hübsch war es immer noch. Und bin dann irgendwann auch wieder Richtung Campingplatz weitergefahren. An diesem Abend habe ich dann mal die Pfannen-Wok-Funktion meines Luxusgrills ausprobiert und habe mir so eine gemischte Grillpfanne gemacht aus verschiedenem Gemüse, Kartoffelwürfeln, kleines bisschen Hühnerfleisch und so einer Saté-Erdnusssoße, die man also in niederländischen Supermärkten einfach so fertig in kleinen portionsgerechten Becherchen im Supermarkt kaufen kann. Das war recht lecker und auch das Bratenkochen in dieser Pfanne funktioniert ganz ausgezeichnet und taugt also durchaus zur Nahrungsmittelzubereitung. Ja, heute früh.
Nach 600 Metern weiter auf A16, E19.
So eine Ansage, wenn man nicht abbiegen muss, die klingt nach Grenzübergang. Ah ja, ein Schildchen. Niederland. Und schon ändert sich die Schriftart auf den Verkehrszeichen. Und das Fahrgeräusch wird ruhiger. Belgien, ne? Will ja nichts sagen. Doch, will ich eigentlich schon. Ja, ne, heute Morgen dann auch wieder gemütlich gefrühstückt und dann mich abreisebereit gemacht. Fahrrad aufs Autodach, Campingstuhl und Tisch in den Kofferraum geschmissen und abgereist. Und diesmal an einer anderen, ebenso preiswerten Automatentankstelle mit wesentlich größerem Erfolg als am Sonntag nochmal vollgetankt. Jetzt weiß ich auch, dass mein Auto, wenn es einen schweren Wohnanhänger durch die Ardennen zieht, durchaus auch mal knapp über 9 Liter verbrauchen kann. Das ist immer noch okay, finde ich. Ich kenne viele Leute, deren Autos auch ohne Anhänger mehr verbrauchen. Aber da mein Wagen ansonsten so im Gesamtschnitt 5,5 verbraucht, ist es also auf jeden Fall schon so, dass man bei den Anhängerfahrten schon deutlich merkt, dass die Tankanzeige sich wesentlich schneller nach unten bewegt als ohne. Aber das ist ja auch in keiner Weise physikalisch verwunderlich. So viel zu Teil 1 der Urlaubsfolge. Jetzt mal schauen, wie es da bei Apeldoorn wird. Ich werde berichten. Teil 2 der Urlaubsfolge. Ich bin gerade auf dem Heimweg auf der rheinland-pfälzischen A61. Ich habe gerade noch mal getankt und mich mit einem Kaffee versorgt. Denn da ich die letzte Nacht nur übergangsweise auf dem Autobahnparkplatz gepennt habe, wollte ich da jetzt heute Morgen nicht großes Kochen im Wohnwagen anfangen. Ja, den letzten Aufnahmeteil habe ich ja auf der Fahrt vom ersten zum zweiten niederländischen Campingplatz meiner Reise gemacht. Ich kam dann am frühen Nachmittag irgendwann zwischen 13 und 14 Uhr in der Nähe von Apeldoorn auf meinem zweiten SVR-Campingplatz an. Bekam dann auch gleich einen Stellplatz zugewiesen. Auch da war noch sehr wenig los, also vermutlich wäre Reservieren überhaupt nicht nötig gewesen für die Reisezeit. Und ich habe mich dann eingerichtet, alles aufgebaut, wieder das Fahrrad vom Autodach gepflückt und habe mir den Platz mal angeschaut. Also der erste Platz, der war ja nachts komplett still, weil da nur so eine Anwohnerstraße durchging, wo halt so gut wie kein Verkehr stattfand. Der lag jetzt ziemlich nah an einem Autobahnkreuz oder Schnellstraßenkreuz oder so. Das hat aber gar nicht gestört. Also zum einen waren da schön Hecken gepflanzt, die den Schall gebrochen haben. Ja, ich fahre über die Moseltalbrücke, sehr schön. Die Duschen, die haben mir jetzt am zweiten Campingplatz deutlich besser gefallen. Dafür haben sie 50 Cent gekostet, das war es aber wert. Also zum einen waren sie geräumiger, zum anderen war es halt so eine Duschbrause, die man von ihrer Wandhalterung runternehmen konnte, um sich hier so gezielt zu bewässern. Und man konnte die Temperatur einstellen, was mir sehr recht war. Ja, 50 Cent, ich weiß nicht genau, wie lang die Duschzeit war, aber also ich habe ganz gemütlich geduscht, ohne mich zu hetzen und erst als ich mich dann schon fast wieder angezogen hatte, klickte es dann. Also was werden das gewesen sein? 5-6 Minuten? Also lang auf jeden Fall. Bei dem Campingplatz, da war es dann auch so, dass der Strom nicht Flatrate war, sondern es gab also quasi 4 Kilowattstunden pro Übernachtung waren im Preis inklusive. Und darüber hinaus musste dann bezahlt werden. Und da ich ja in einigen Nächten meinen Heizlüfter mitlaufen habe lassen und Heizlüfter, die brauchen halt enorm viel Strom, bin ich dann nach meinen 3 Nächten irgendwie auf 12,5 Kilowattstunden gekommen und musste noch 30 Cent auf den Übernachtungspreis obendrauf bezahlen, was mich jetzt auch nicht arm gemacht hat. Also mit Heizlüfter brauche ich in meinem Wohnwagen also so knapp über 4 Kilowattstunden für eine Übernachtung. Wenn ich jetzt überlege, meine gesamte Zwei-Zimmer-Wohnung daheim, die kommt über den Jahresschnitt mit unter 2 Kilowattstunden am Tag aus. Da merkt man dann schon, dass Heizlüfter stromhungrige Wesen sind. Aber frieren wollte ich nur auch nicht. Und ja, an dem Nachmittag bin ich dann schon mal nach Apeldoorn reingeradelt. Aber bevor ich vom Rest der Reise erzähle, will ich noch kurz was einschieben, sonst vergesse ich das nämlich nachher. Der liebe Frank aus Berlin-Lichterfelde, auf Mastodon unterwegs, @mailonator, bekannt unter anderem aus dem Hör doch mal zu Podcast. Der hat mir doch tatsächlich erzählt, dass ihm sein Taxifahrer erzählt hat, er höre gerne Podcasts, zum Beispiel auch den Fahrtensprecher. Da möchte ich den unbekannten Kollegen doch mal herzlichst grüßen an dieser Stelle. Wenn du also derjenige bist, der kürzlich einem silberblonden Herrn den Fahrtensprecher empfohlen hat, dann bist du gemeint. Ja, Apeldoorn. Nettes Städtchen, also schön belebte Fußgängerzone mit allen möglichen Läden und Dings, also da bin ich mal so ein bisschen durchgeschlumpert. Hab noch einen kleinen Snack zu mir genommen, noch ein paar Einkäufe im Supermarkt erledigt, was man eben so tut, und bin dann aber auch relativ früh wieder zum Wohnwagen zurück, weil es dann wettermäßig so ein bisschen ungemütlich an dem Abend wurde. Es war so ein leichter, gischtartiger Sprühregen. War jetzt nicht mein bevorzugtes Draußenwetter, so dass ich mich da dann lieber auf die eigenen 2 Räder zurückgezogen habe. Am Donnerstag, da wollte ich mir dann mit der Bahn Utrecht anschauen. Weil man mir sagte, das sei sehr schön. Und es sind irgendwie von Apeldoorn 40 Minuten mit dem Zug. Ich habe mir auch schon vorher die Chipkarte besorgt für den öffentlichen Nahverkehr, die persönliche, und die auch so eingerichtet, dass sie sich bedarfsgerecht auflädt, damit ich mich da um nichts kümmern muss. Und das hat auch alles wunderbar funktioniert. Und dann hatte ich aber am Donnerstagmorgen schon mal eine Herausforderung, eine erste. Denn als ich da so im Bad stand oder im Sanitärbereich des Campingplatzes, da fiel mir dann eine Kontaktlinse zu Boden. Und erstens habe ich sie in dem schummrigen Licht auf so einem wild gemusterten Buntbetonboden nicht wieder gefunden. Und zweitens war ich mir auch nicht sicher, wie sauber der Boden an der Stelle war und ob ich mir da dann wirklich was wieder ins Auge stecken möchte, was dort gelandet ist. Und ich kam zu einem Nein. Seitdem nehme ich die Kontaktlinsen auch lieber im Wohnwagen raus und tue sie wieder rein, anstatt in öffentlichen Sanitärbereichen. Denn da fällt sie dann im Zweifelsfall nur auf die Arbeitsplatte. Und jetzt ist es so, ich habe die Linsen in so einem Abo, die kommen also von einem Versand zweimal im Jahr. Und da ich tatsächlich so manchmal beim Monatswechsel die alte Linse noch ein paar Tage länger drin trage, hat sich da inzwischen daheim auch eine ordentliche Reserve an Linsen angesammelt für den Fall, dass da mal welche verloren gehen, ganz praktisch. Noch praktischer wäre es gewesen, wenn ich von dieser Reserve was mitgenommen hätte auf die Reise. Habe ich aber nicht, weil doof kann ich ja gut. Bin also dann nach dem Frühstück losgeradelt Richtung Apeldoorn. Und bevor ich den Bahnhof angesteuert habe, bin ich nochmal die Fußgängerstraße oder die Einkaufsstraße reingefahren und habe beim ersten geöffneten Optiker angehalten, den ich gesehen habe. Das war also ein Laden einer größeren Kette. Und habe dann festgestellt, also Duolingo, mit dem ich ja meine Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern versuche, bringt einem ja oftmals so schöne Quatschsätze bei. Sowas wie Hilfe, im Zucker wohnt ein Geist. Gabeln sind schöner als Löffel. Für die Maus ist Käse die einzige Motivation. Und lauter solche Dinge. Und trotzdem hat mir Duolingo genug beigebracht, damit ich auf Niederländisch dem Optiker erklären konnte, dass ich eben hier auf Urlaub bin und eine Linse verloren habe. Und auch konnte auch meine Stärke sagen. Und er hatte die Stärke vorrätig und sogar einzeln. Ich habe ja irgendwo damit gerechnet, dass ich eine Dreier- oder eine Sechster-Schachtel nehmen muss, was ich natürlich auch getan hätte. Also irgendwann hätten die sich ja auch verbraucht. Nee, er hatte sie einzeln, drückte sie mir in die Hand und wollte sie nicht mal bezahlt bekommen. Das fand ich jetzt schon sehr freundlich, weil also ich kann mit Gewissheit sagen, dass ich in diesem Laden noch nie vorher war und damit keinen Stammkundenbonus genießen dürfte. Und selbstverständlich habe ich einen dem Einzelpreis einer Kontaktlinse ungefähr entsprechenden Betrag für die Kaffeekasse hinterlassen. Also das, ich war ja sehr, sehr dankbar, dass das in 2-3 Minuten erledigt war und dass ich also dann wieder mit zwei scharfsichtigen Augen den Tag fortsetzen konnte. Und so radelte ich dann zum Bahnhof. Wie in den Niederlanden gar nicht so unüblich, gab es auch an diesem Bahnhof ein großes, bewachtes Fahrradparkhaus. Da hat man sich auch mit dieser öffentlichen Nahverkehrskarte ein- und ausgecheckt und die ersten 24 Stunden Parkdauer waren dann jeweils gratis, was ich also total klasse finde. Ich habe dann mein Fahrrad, die stehen dann immer so in Zweierreihen übereinander. Unten war natürlich schneller belegt als oben, weil oben ist es ein bisschen aufwendiger, aber das ist also auch von der Mechanik wunderbar. Habe dann das Fahrrad auf so einen oberen Ständer drauf geprökelt und bin dann zum Bahnsteig und mit einem Umstieg in Amersfoort. Das war aber auch nur so einmal übers Gleis stolpern und 2 Minuten später ging es weiter. Kam ich dann nach ungefähr einer Dreiviertelstunde oder noch weniger Fahrt in Utrecht an. Und bin dann einfach, weil ich ja nicht wusste, was mich erwartet, mal den Schildern historisches Zentrum gefolgt. Und meine Güte, ist das eine hübsche Stadt. Also so wie man sich Klischee-Niederlande vorstellt. So mit Grachten und hier schmalen, hohen Häusern an den Grachten. Und ganz viel Menschen unterwegs und überall stehen Fahrräder und es ist eine wahre Pracht. Und was mir ja in den Niederlanden auch immer gut gefallen hat, wenn so die großen Kirchen so gegen 11 Uhr, 12 Uhr zur vollen Stunde läuten, da habe ich das relativ häufig gehört, dass da so ganze Melodien mit dem Glockenspiel gespielt wurden und nicht einfach nur das Zeitläuten. Das hat mir sehr gut gefallen und so bin ich dann eben einfach mal so ein bisschen im Zickzack hin und her, bin dann über einen Schalter gestolpert einer Reederei, die so touristische Rundfahrten anbot und da habe ich mir also spontan ein Ticket geholt, hatte noch ein bisschen Zeit bis zur Abfahrt. Die Zeit verbrachte ich dann in einem Tasse-Kaffee-Geschäft und schrieb noch ein paar Ansichtskarten Da möchte ich übrigens schon mal gleich so einen Reisetipp geben, wenn ihr Ansichtskarten aus den Niederlanden schickt. Kauft die Briefmarken am besten gleich mit den Ansichtskarten oder im Supermarkt, da gibt es auch oftmals Postdienstleistungen. Und der Tipp ist dann, klebt die Briefmarken zuerst auf die Postkarten und beschreibt sie dann. Denn ich habe es anders gemacht, ich bekam nämlich solche Labelcodes statt schöner bunter Briefmarken. Die waren so hoch wie eine normale Briefmarke ungefähr und hatten aber Überbreite. Die waren sogar breiter als eine halbe Standardpostkarte. Das heißt, da ich meine Postkarten zuerst beschriftet hatte, habe ich jetzt auf jeder Postkarte irgendwie ein, zwei Worte mit der Briefmarke überklebt, weil die so enorm breit ist. Also Reisetipp, wenn ihr auch diese Labelplakate bekommt, klebt die zuerst auf, damit ihr wisst, wo ihr schreiben könnt. Ja, das habe ich dann gemacht und bin dann auf die Bootsfahrt. Das war irgendwie so ein kleines Boot, wo so, keine Ahnung, 20, 30 Leute raufgefahren sind. Also es war wunderschön, also der ist quasi einmal rund um den Wasserring rumgefahren. Das ging so etwa eine Stunde und es gab dann Erklärungen in verschiedenen Sprachen vom Band. Ja, also das war jetzt, was die Tonqualität und die Art der Präsentation, der Ansagen anging, war das jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also das habe ich auch schon mal irgendwo mitreißender erlebt. Aber es war ganz interessant. Nichtsdestotrotz war ich froh, als die Fahrt vorbei war. Nicht, weil ich seekrank geworden wäre. Wird man in Grachten seekrank oder wird man grachtkrank? Das weiß ich nicht. Sondern weil neben mir so eine unfassbar nervige Familie war. Ich konnte dem Gespräch sehr gut folgen, denn sie waren offensichtlich Landsleute von mir. Und die Familie bestand irgendwie aus Mutter, Großmutter und zwei Kindern im Kindergartenalter geschätzt. Das eine vielleicht gerade so im Kindergartenalter und das andere gerade noch. Und den Kindern war auf dieser Tour stinklangweilig, was ich vollkommen verstehen kann. Und das haben die halt auch gelegentlich gesagt. Womit ich auch noch vollkommen keine Probleme gehabt hätte. Also wie gesagt, also ich fand es jetzt auch nicht die mitreißendste Gästeführung. Und für so ein 3- oder 5-jähriges Kind, ja, ne, ist ja logisch. Das Problem war die, ja, ich nehme an, es war die Mutter, also die jüngere der beiden erwachsenen Damen, die da dabei waren. Also ich habe jetzt natürlich nicht nach den Verwandtschaftsverhältnissen gefragt. Also immer wenn der kleine Torben Tetrapack gefragt hat, Mama, wie lang noch? Dann gab es also eine lange Rede. Die Mutter sprach wesentlich lauter als das Kind. Torben Tetrapack, ich habe dir doch gesagt, dass du auf dem Schiff ruhig sein musst. Die anderen Leute haben sehr viel Geld dafür bezahlt, damit sie die Erklärungen hören können. Also muss ich dir leider sagen, du bist viel zu laut. Und das ging jedes Mal so, wenn das Kind irgendwie zwei Worte gesagt hat, hat die Mutter eine Rede gehalten. Und manchmal würde ich mir für mich mehr von diesem Gefühl, ach, mich kennt hier eigentlich keiner, wünschen, dass ich dir einfach mal ins Gesicht brüllen kann, halt deine Fresse! Stattdessen habe ich vorbildlich, wie ich bin, den Ärger weggeatmet. Und bin danach einfach den Ring nochmal schön zu Fuß abspaziert und habe mir die ganzen Sachen nochmal in Ruhe angeschaut, die ich da vom Boot aus gesehen habe. Wunderschön. Ich war dann noch in einer Bio-Frittenbude zufällig gelandet, wo es mir sehr gut geschmeckt hat. Also die haben die Fritten hier selber im Haus gestanzt und haben ihre eigene Mayonnaise angerührt. Und die Mayonnaise, die war echt ein Highlight. Also ich habe die niederländische Imbisskultur wirklich lieben gelernt. Also was es da alles gibt, wie es es da gibt, auch mit diesen total für Deutsche ungewohnten Dingen, wie diese Essensautomaten in den Wänden von den Imbissbuden. Also wenn du für deine Frikandel nicht anstellen willst, dann wirfst du halt 2 Euro ein und nimmst du aus so einer Schublade raus, in warm. Aber was ich an den meisten niederländischen Imbissbuden als Mayonnaise verkauft bekam, traf meinen Geschmack überhaupt nicht. Das war also mehr sowas wie so eine Frittensoße, Salatcreme oder sonst irgendwas und schmeckte meistens sehr, sehr süßlich. Ich bin da aber auch sehr auf den französisch-belgischen Geschmack geprägt, muss ich sagen. Und also wenn eine Mayonnaise irgendeinen Beigeschmack für mich hat, haben darf, dann also eher Senf als süß. Und Leute, ich komme nicht in einen Fastfood-Laden, um Kalorien zu sparen. Hört auf mit dieser Halbfettscheiße. Fühlt sich im Mund einfach nicht schön an, wenn der Mund nicht ausgekleistert wird. Ist so. Ansonsten große Liebe für die niederländische Imbisskultur. Auch, dass auf den Wochenmärkten man immer irgendwie ein Fischbrötchen bekommt und dass da meistens irgendwie ein Stand steht, der irgendwie so vietnamesische Lömpia-Röllchen frisch frittiert verkauft. Das ist schon großartig. Das ist schon alles ziemlich klasse. Ja, nachdem ich dann eben da so noch ein paar Mal kreuz und quer durch die Utrechter Innenstadt geschlumpert bin, bin ich dann auch wieder zurück zum Bahnhof, zurück nach Apeldoorn gefahren, diesmal mit einem direkten Zug. Und wo ich morgens beim Umsteigen gar nicht drauf geachtet habe, was ich dann gesehen habe, als der Zug, der zwischendurch trotzdem auch in Amersfoort hielt, dort wieder losgefahren ist, war so der Blick auf ein Stück Stadtbefestigung, so nahm ich es wahr. Und boah, dieses Amersfoort muss ja auch echt hübsch sein. Und damit stand dann mein Programm für den Freitag. Ich bin also am Donnerstag, nachdem ich ankam, das war so, keine Ahnung, kurz nach 16 Uhr, auch nochmal so ein bisschen in Apeldoorn durch die Innenstadt geschlendert und habe mir dann abends noch einen Besuch in einem asiatischen Restaurant gegönnt. Hab mich also nicht selber bekocht. Und so ging dann auch ein schöner, erlebnisreicher Tag zu Ende. Auch in Apeldoorn übrigens, das ist ja schon fast keine Erwähnung mehr wert, sind die Fahrradwege perfekt. Also selbst von diesem Autobahnkreuz nahen Campingplatz kommt man irgendwie ohne großen Feindkontakt wunderbar überall hin. Das ist also eine wahre Pracht und es war auch genau die richtige Entscheidung, das Fahrrad mitzunehmen auf die Reise. Das hat mir gute Dienste geleistet. Wenn ich irgendwann mal ganz viel Zeit habe, dann muss ich mal gucken, wie mein Wohnwagen genau austariert ist, ob ich das mit der Stützlast hinbekomme, vielleicht doch so einen Deichsel-Fahrradträger mir zuzulegen. Das würde die Sachen ja dann vereinfachen. Ich hätte übrigens in Utrecht, glaube ich, auch, aber ich meine zumindest auch in Apeldoorn mit meiner öffentlichen Nahverkehrskarte auch ein Leihfahrrad nehmen können, so ein Kurzzeit-Leihfahrrad. Wäre auch gegangen. Ja, am Freitag, Karfreitag in dem Fall, da bin ich dann nach dem Frühstück erst nochmal auch mal kurz am Supermarkt angehalten. Ich habe gar nicht so viel gebraucht, noch irgendwie ein Getränk für die Fahrt, aber bei mir hatten sich schon einige leere Getränkedosen angesammelt und in den Niederlanden gibt es ja auch inzwischen einen Dosenpfand. Also habe ich diese Dosen dem Kreislauf wieder zugeführt, bin dann draußen auf dem Parkplatz vorm Supermarkt noch ganz ungünstig in so ein schönes Matjesbrötchen gefallen. Und das fand ich ja auch klasse. Der eine Frittenladen in Apeldoorn, der hatte so einen kontaktlosen Spender, wie man ihn von öffentlichen Waschbecken hier für die Seife kennt, um die Mayonnaise in die Fritten reinzubekommen. Das sah schon sehr stylisch aus. Und dieser Fischladen, der hatte also irgendwie so ein Gerät, wo oben drin Zwiebeln lagen in geschälter Natur. Und wenn er dann auf den Knopf gedrückt hat, dann fielen also fein gewürfelte Zwiebelwürfelchen nach Wunsch auf den Matjes. Ich mag das ja, wenn ich solche ungewöhnlichen Hilfsmittel sehe. Siehe auch die Kartoffelpüree-Spende an schwedischen Imbissbuden, die so ein bisschen wie die Sahnespende aus deutschen Konditoreien wirken, nur dass halt eben Kartoffelpüree da rauskommt. Aber ich schweife mal wieder ab. Aber deswegen hört er ja auch zu. Bin dann also wieder zum Bahnhof, habe mein Fahrrad wieder ins Parkhaus gestellt und bin quasi in dieselbe Richtung wie am Tag zuvor gefahren, nur eine Station früher ausgestiegen. Und heieiei, ist Amersfoort schön. Also die haben irgendwie sowas, so eine Befestigungsanlagenart, wie hieß denn die, Koppelhafen oder so ähnlich. Also das sieht halt aus wie so eine Mischung aus Wasserschloss und Stadtmauer direkt am Kanal. Unheimlich malerisch. Und dann auch in der Innenstadt wieder hier das volle Programm, Grachten und diese hübschen Häuser und ganz viel Leben auf den Straßen. Und es war auch entsprechend schönes, sonniges Wetter, war also toll. Und also Karfreitag war jetzt für die niederländischen Geschäftstreibenden kein Grund, ihre Läden zu schließen. Da hatte alles offen. Snackmäßig kann ich von Amersfoort zwei Gegebenheiten berichten. Zum einen sehr dreiste Tauben, also die habe ich nicht gesnackt. Ich habe mir an so einem Stand für frisch gebackene vietnamesische Teigröllchen zwei Lumpia geben lassen. Und das ist ja quasi eine Gemüsefüllung, die von dünnem Teig, von dünnem gerollten blätterteigartigen Teig umhüllt ist, der dann ausfrittiert wird. Das heißt, das ist quasi nicht zu essen, ohne dass der Teigsplitter zu Boden fallen, die dann beim Abbeißen einfach absplittern. Also ich zumindest kann das nicht, wenn das jemand kann, ohne das Lumpia vorher in den Kaffee zu tunken. Respekt. Und wie ich da so saß und aß, kamen dann irgendwie ein paar ehrenamtliche Fußbodenentkrümler der Gattung Stadttaube und pickten da so ganz zahm und unscheu zwischen meinen Füßen die Krümel auf, die da halt runtergefallen sind. Waren jetzt auch nicht so viele. Und die eine Taube, die dachte, Mensch, da muss doch noch mehr sein. Und zack, hatte ich eine Taube auf dem Knie sitzen, die mich da anguckte und meinte, Entschuldigung, das in deiner Hand, isst du das noch? Die muss ich dann schon wegscheuchen. Also so eine Dreistigkeit kannte ich bislang von Möwen. Stadttauben waren mir jetzt nicht ganz so forsch im Gedächtnis. Aber vielleicht haben die dort Erfolg mit dieser Vorgehensweise. Ja, und der andere Snackbericht, mitten in Amersfoort, da war dann ein Stand, der frisch gemachte Poffertjes verkaufte. Das sind irgendwie so kleine gebackene Teigdingsies, die dann traditionell mit Butter und Puderzucker serviert werden. Also man hätte aber auch irgendwie die Schokocreme eines bekannten Markenherstellers haben können. Und ich glaube noch andere Varianten. Und also das war allein schon mal ein Schauspiel, dem Herrn zuzuschauen, der die da zubereitet hat. Denn der hatte da irgendwie so eine Backfläche vor sich, eine offensichtlich beheizte, mit sehr vielen Poffertjes großen Mulden. 80 bis 100 werden das wohl gewesen sein. Und man hat einfach gemerkt, dass der das wohl schon eine ganze Weile macht und da eine entsprechende große Erfahrung hat. Denn dem Herrn dabei zuzuschauen, wie er aus so einem großen Trichter, der mit Teig gefüllt war, genau die richtige Portionsmenge in jedes einzelne dieser Mulden fließen ließ, bis dann die Hälfte der Mulden bedeckt waren nach dem aktuellen Bedarf. Und genauso, als er dann gemerkt hat, die sind jetzt auf der Unterseite gut gebacken und die dann mit so einem Gabel-, Zinken-, spießartigen Werkzeug in 0,nix eines nach dem anderen umgedreht hat. Also das war einfach faszinierend, dem zuzuschauen. Und lecker waren die Poffertjes auch. Ja, und ansonsten hatte Amersfoort in der Shoppingstraße natürlich auch die üblichen Ketten zu bieten, wie es sie halt überall in Europa gibt, aber auch viele kleine Läden. Einen riesigen Platten- und CD-Laden, wo ich noch irgendwie eine Handvoll gebrauchte CDs mitgenommen habe. Also auch der Besuch in Amersfoort, der hat sich absolut gelohnt. Bin dann auch irgendwann am Nachmittag dann wieder zum Bahnhof zurück, wieder nach Apeldoorn gefahren, bin dann aber nicht direkt zum Campingplatz rausgefahren, sondern noch raus zu dem Stadtpalast Hetlow, weil ich von dem irgendwo gelesen hatte, dass es den als Sehenswürdigkeit gab. Dann hatte ich es schon wieder fast aus dem Gedächtnis verloren. Und weil ich aber eine andere Strecke radelte, als ich am Bahnhof losgeradelt bin, als am Tag zuvor, bin ich zufällig über einen Radwegweiser gestolpert, der zu dem Stadtpalast den Weg wies. Und da dachte ich mir, ach, wollte ich mir ja auch noch angeschaut haben. Und ja, schon auch ein sehr beeindruckendes Gebäude, muss ich sagen. Also der kleine Schlenker hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, abends habe ich dann nochmal meinen schönen Luxusgrill benutzt, um luxuriös zu grillen. Und am Samstag war ja dann die Abreise von Apeldoorn. Und mein erster Weg am Samstag, nachdem ich dann alles wieder abreisebereit gemacht habe und natürlich auch meinen Campingplatz bezahlt habe, der übrigens auch wieder ziemlich genau 16 Euro die Nacht. Ne, der kostete sogar genau 16 Euro die Nacht. Plus dann nochmal 50 Cent für eine Dusche am Morgen und eben diese 30 Cent, wo ich über den Stromverbrauch drüber gekommen bin. Also das war auch wieder ein sehr preiswertes Erlebnis. Und von dort führte mich dann mein Weg über kleinere Landstraßen ungefähr anderthalb Stunden lang in das Städtchen Winterswijk, das schon relativ nah an der Grenze zu Deutschland liegt und das dem geneigten Campingfreund möglicherweise ein Begriff ist, denn es ist der Sitz des Campingzubehörversenders und Ladens Obelink. Und das wollte ich mir angucken. Ich hörte da immer von Leuten, die schon dort waren, einfach riesig und noch größer, als man sich's vorstellt und so. Also ich kenne Obelink als Versandhandel. Ich habe da auch schon einiges bestellt. Meine Kabeltrommel zum Beispiel, die ist von denen, weil die einfach im örtlichen Campingladen so extrem viel teurer gewesen wäre. Und das wollte ich mir also anschauen. Und es ist so groß, wie man sich's vorstellt. Es ist der absolute Wahnsinn. Also das merkt man schon, wenn man zu den Parkplätzen reinfährt. Also es gibt einen extra Riesenparkbereich für Leute mit Reisemobilen, die ja ein bisschen mehr Platz brauchen, wenn du da nicht mit dem PKW anreist, sondern hier mit dem Gespann oder mit dem Wohnmobil. Und ja, man wird so themenweise durchgeführt. Also es gibt auch irgendwo eine Halle, wo Wohnmobile und Wohnwagen verkauft werden. Da war ich jetzt selber gar nicht drin, weil Wohnwagen habe ich ja schon und führe mich bitte nicht in Versuchung. Und dann kommst du halt rein, erstmal in so eine Riesenhalle, so mit so dem allgemeinen Campingzubehör, Geschirr, Besteck, so Küchenzeugs und irgendwelche Aufbewahrungsdinger. Dann gibt es eine extra Abteilung für Campingmöbel, also irgendwelche Stühle, Bänke, Tische. Es gibt eine extra Abteilung für Zelte, für Vorzelte, für Klamotten. Also ein bisschen thematisch sortiert, riesengroß. Ich habe ja eigentlich auch gar nichts gebraucht, bin aber dann trotzdem mit einer Rechnung von über 200 Euro rausgekommen. Na, was heißt nichts gebraucht? Also ich wollte mir schon ein paar Sachen angucken. Also zum einen wollte ich ein neues Zelt fürs Fahrrad reisen, weil ich ja im Sommer auch wieder mit dem Fahrrad in Schweden unterwegs sein werde, weil vor anderthalb Jahren ging mein letztes Zelt kaputt und das, was ich mir danach gekauft habe, also da habe ich einen zu billigen Scheiß gekauft, das hat nichts getaugt. Über das Zelt ärgerte ich mich regelmäßig und ich habe keinen Bock, mich im Urlaub zu ärgern. Deswegen habe ich es sehr genossen, dass bei Obelink wirklich jedes einzelne Zelt aufgebaut und begehbar war. Teilweise auch schon schön lebensecht dekoriert, also dieses Umkleide- und Duschzelt, diese senkrechte Kabine sozusagen, die man sich so kaufen kann. Also da war dann auch gleich ein Porta-Potti reingestellt und irgendwie ein Zeitungsständer und so, also was man im Camping halt so dabei hat. Das fand ich sehr niedlich. Was riecht denn jetzt hier so? Irgendwas riecht gerade hier seltsam. Ich hoffe, es ist das Auto vor mir oder die Außenluft. Naja, jetzt wird es schon wieder schwächer. Ja, also da ein radreisetaugliches Zelt. Dann habe ich mich mal bei den Campingstühlen umgeschaut. Also ich habe zwar hier so Ikea-Tisch und Stuhl dabei, aber das ist halt so ein Holzstuhl, auf dem man nicht lange bequem sitzt. Und was so die bequemen Campingstühle angeht, natürlich gibt es die auch im Baumarkt. Das Problem ist mein Körpergewicht. Also die allermeisten dieser Campingstühle, die wollen nicht, dass man damit mehr als 100 Kilo drauf sitzt. Und nur ganz wenige erlauben dann mehr als 120 und das brauche ich halt. Und dort gab es eine gewisse Auswahl auch an schwerlasttauglichen Campingstühlen. Und einen solchen nahm ich mir nach Probesitzen dann mit. Da habe ich auch einen ganz guten Eindruck, dass der mich auch wirklich aushalten wird. Und dann war noch ein größerer Einkauf. Ach ja, richtig, bei der Bekleidung. Da bin ich dann noch bei einer Jacke fündig geworden. Weil ich wollte noch eine Jacke, die jetzt nicht ganz Winterjacke ist, nicht allzu abgespaced aussieht und die mir vor allen Dingen passt. Und irgendwie bin ich zwar in einem Körperumfang, dass ich, was T-Shirts und Pullover angeht, immer noch die größte Normalgröße, die so in den Klamottenläden hängt, bekomme, aber Jacken in derselben Größe spannen dann bei mir über den Ranzen. Und deswegen war ich da auch recht glücklich, dass ich da noch ein X mehr gefunden habe und jetzt eine schöne, dunkelgraue, unauffällige Jacke habe, die also schön winddicht ist, angeblich wasserabweisend und recht bequem sitzt. Das, genau, das war noch die andere größere Anschaffung. Habe dann im Obelink eigenen Restaurant noch einen Kaffee zu mir genommen und ein Stückchen Apfelstrudel dazu. Der war eigentlich auch ganz okay. Bin dann über die Grenze, habe dann auch dankbarerweise sehr schnell irgendwie so eine SB-Autowaschanlage gefunden, wo ich mal ganz kurz den Wohnwagen abgedampft habe von außen, weil also sowohl die Zufahrt zu dem zweiten Campingplatz als auch der Parkbereich bei Obelink waren relativ verschlammt, sodass die ehemals cremeweiße Bugseite des Wohnwagens also dann doch eher einem Erdbraun gewichen war und das wollte ich dann doch mal wieder, bevor sich's festbackt, abgewaschen haben. Das ist soweit gelungen. Und am Nachmittag kam ich dann noch in Herne an, wo ich mich mit Jan Giesmann getroffen habe, den ihr natürlich auch aus zahlreichen Podcast-Produktionen kennt. Ja, und wir verbrachten den Nachmittag mit ein bisschen Drohnenfliegen. Das war sehr schön, trotz relativ starken Windes, aber das war auch mal wieder ganz nett. Grillten abends dann noch zusammen und dann bin ich aber auch relativ früh am Abend noch ein Stückchen Richtung Süden gefahren, damit ich jetzt heute Morgen nicht den ganzen Weg auf einmal zurückfahren muss. Ich habe da zuerst in der Park4Night-App geschaut und habe irgendwo im Bereich Bonn einen top bewerteten Wohnmobilstellplatz gesehen, der auf den Fotos in der App so aussah, als ob der absolut groß genug sei, auch für Wohnwagengespanne. Und dachte mir, sowas würde ich dann nehmen, weil ja, kostet ein paar Euro, aber dafür hat man eben auch die Möglichkeit, sich an den Strom anzuschließen. Und ich war mir nicht sicher, wie kalt oder warm es heute Nacht wird, ob ich den Heizlüfter nochmal brauchen würde. Und wie ich da aber im Dunkeln dann angekommen bin, war der offensichtlich schon rappelvoll, sodass ich dann einfach weitergefahren bin, wieder zurück Richtung Autobahn und mir gedacht habe, ich nehme den ersten Autobahnparkplatz ohne irgendwelche sanitären Einrichtungen und so, weil die meistens am ruhigsten sind, den ich finden kann. Und das war dann tatsächlich eine auf der A48 noch, eine Autobahn, wo offensichtlich nicht allzu viel Lkw-Transitverkehr herrschte, denn als ich auf diesen Parkplatz ankam, war der wirklich komplett leer. Ich war das einzige Fahrzeug drauf. Also, obwohl es ja die Nacht von Samstag auf Sonntag ist, wo ja meistens alles mit Lkw zugestellt ist. Ja gut, wobei Ostersonntag, Ostermontag vielleicht sind momentan auf den Autobahnen gar nicht so viele Lkw, weil die über die Feiertage heimgefahren sind. Es wäre Ihnen auf jeden Fall zu wünschen, dass dem so ist. Ja, und da bin ich dann einfach in der Parkreihe vorgefahren, habe den Wohnwagen am Auto hängen gelassen und habe nur schnell mit dem Akkuschrauber die Stützen ausgefahren, damit ich da nicht irgendwie wackelig schlafe. Und das hat auch ohne Heizlüfter wunderbar funktioniert und es war eine sehr milde Nacht. Und heute Morgen habe ich mir dann mit dem Wachwerden Zeit gelassen und habe dann auch gleich mal alles an Reisegepäck und noch übrigen Lebensmitteln. Nee, ist gar nicht wahr. Jetzt fällt mir ein, was ich noch im Wohnwagen habe liegen lassen von den übrigen Lebensmitteln. Das muss ich nachher noch rausholen. Habe ansonsten fast alles, was nach der Reise aus dem Wohnwagen wieder rausgehört, gleich ins Auto verfrachtet. Dann habe ich nämlich nachher diese Sortierarbeit nicht, mit Ausnahme dieser zwei luftgetrockneten Salamiwürste, die da noch im Schrank liegen. Und ich glaube, dann werde ich einfach die Arbeitsarmut bei uns am Wochenende nutzen und werde zuerst mal an der Busgarage vorbeifahren und mit dem Staubsauger durch den Wohnwagen gehen. Das ist sicherlich nach einer Woche Camping kein übertriebener Luxus. Und dort kann ich halt direkt an eine Tür fahren, wo eine Steckdose ist und wo eben das Ganze dann wesentlich aufwandsarmer vonstatten geht als bei mir zu Hause, der ich im zweiten Stock wohne und nicht vor meine Wohnungstür damit fahren kann. Ja, soweit also mein Urlaubsbericht. Wie ihr zwischen den Zeilen gehört haben könntet, hat es mir gefallen. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht mein letzter Urlaub in den Niederlanden gewesen sein wird. Also die Leute waren freundlich, die waren auch alle tiefenentspannt und waren auch nicht besonders laut. Also selbst wenn viele Leute unterwegs waren, war das kein Gekreische und so. Also das war alles sehr, sehr angenehm. Meine Empfehlungen wären, also was sich für mich als gut erwiesen hat, nehmt ein Fahrrad mit oder organisiert euch irgendwie eins vor Ort. Also Niederlande und Fahrrad, das passt. Und da kommt man in den Städten überall gut hin. Meine weitere Empfehlung, probiert die verschiedenen Sorten von Imbiss, Streetfood aus. Also da gibt es eine schöne Vielfalt von leckeren Dingen. Ach ja, ein Tipp auch noch. Wenn ihr in Supermärkten einkaufen geht in den Niederlanden, da werdet ihr vermutlich unweigerlich irgendwann über die Marke Albert Heijn stoßen. Also die sind sehr stark vertreten. Haben so ein weißes Logo auf hellblauem Hintergrund. Ich fand die auch immer ganz nett. Also die hatten auch schöne Auswahl an kleineren Portionen. Also wenn man eben Grillgut oder hier Pfannengemüse nur für eine Person brauchte, das kriegte man dort auch. Und schöne Auswahl an Backwaren, an Getränken und so. Da kann ich dazu raten, dass man sich die Bonuskarte geben lässt von Albert Heijn. Denn die haben über den Laden verteilt immer recht viele Sonderangebote, aber nicht wie Sonderangebote bei uns funktionieren, von wegen, ja, normalerweise kostet dieses Paket Nudeln 1,79 und diese Woche kostet es nur 1,39, sondern, ja, wenn du zwei bezahlst, kannst du drei fürs gleiche Geld mitnehmen oder hier hast du verschiedene Kleinportionen Grillgut, mix dir drei zusammen für insgesamt 8 € oder keine Ahnung was, also ich erfinde jetzt Preise. Und das funktioniert aber immer nur, wenn man die Bonuskarte scannt. Und ich habe mir die geben lassen. Ich musste keine persönlichen Daten angeben. Ich wurde zwar von der Kasse immer wieder dazu ermutigt, es mit einem persönlichen Konto zu verknüpfen, weil es dann noch mehr Vorteile gibt. Und es ist dann eben nicht so wie bei uns mit Payback oder Deutschlandcard, dass du dann deinen Rabatt in Form von Punkten bekommst, die du dann irgendwann mal einlösen kannst, sondern das wird direkt abgezogen. Also je nachdem, wie viele bonusfähige Artikel da dann drin sind, hatte ich das eine Mal eben auch so einen Einkauf von, ich glaube, 19 € und ein paar Cent. Dann habe ich die Bonuskarte gescannt, also ich war an der Selbstscan-Kasse und dann machte es blub und dann hieß es, bitte bezahlen Sie 12,60 €. Die Bonuskarte kann ich da, glaube ich, empfehlen. Und Albert Heijn also war wirklich überall vertreten, wo ich unterwegs war. Ja, das noch so als Tipp. Eben auch als Tipp, wenn ihr vorhabt, in den Niederlanden Urlaub zu machen und in irgendeiner Form öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, wie gesagt, die personifizierte Chipkarte kann man sich vorab bestellen lassen und kann die vorab auch einrichten, dass die sich automatisch bei Bedarf auflädt. Dann muss man nur einmal an so einen Verkaufsautomaten-Terminal gehen und das einmal aktivieren, also quasi die Bestellung abholen, und dann funktioniert es. Das wäre noch so ein Tipp von mir. Wenn ihr KontaktlinsenträgerInnen seid, nehmt Reservelinsen mit oder lernt genügend Niederländisch, um nach einer Ersatzlinse zu fragen. Ich gehe davon aus, dass der vielleicht auch ein bisschen Deutsch oder Englisch verstanden hätte, aber ich mag es halt, auch im Urlaub ein paar Brocken der Landessprache zu können, weil ich immer denke, das ist auch ein Zeichen von Höflichkeit, dass man nicht blind voraussetzt, dass die Leute dort irgendwie Fremdsprachen können. Ja, das so als Tipp, wenn ihr campingmäßig unterwegs seid und auch eher Ruhe mögt, also die SVR-Campingplätze, das war für mich genau das Richtige. Und wie ich eben sagte, auch recht preiswert. Ja, das wäre so mein großes Fazit gewesen jetzt. Vermutlich habe ich irgendwas vergessen, aber das kann ich ja in einer der nächsten Folgen auch noch erzählen. Also mir hat's gefallen, ich will mal wieder in die Niederlande reisen. Ich würde auch eigentlich alle Städte, in denen ich war, nochmal besuchen, vielleicht mit Ausnahme von Terneuzen. Oder ich würde Terneuzen nochmal eine andere Chance geben. Vielleicht ist ja da im Sommer mehr los und es war jetzt einfach nur die Nebensaisonflaute, die dafür gesorgt hat, dass die Stadt auf mich so unbelebt gewirkt hat. Nee, das war schon alles sehr, sehr toll, muss ich sagen. Große Empfehlung. Und selbst wenn ich enorm viel Sprechpausen und falsch angefangene Sätze hier rausschneide, muss das eine Folge sein, die jetzt schon deutlich über eine Stunde Länge hat. Deswegen ist jetzt auch mal gut. Ich fahre jetzt noch die letzten 2 Stunden ungefähr nach Hause und mache den Wohnwagen sauber, stelle den ab, trage einen Haufen Gepäck nach Hause und dann wird die Waschmaschine auch was zu tun haben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge wird es dann wohl wieder um berufliche Erlebnisse gehen. Daher wie immer danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.